Ist zwischen dir und Gott alles in Ordnung, würdest du sagen? Und wenn ja, warum? Warum glaubst du das? Ja, weil ich gehe in den Gottesdienst und ich habe niemanden umgebracht. Ich bin meiner Frau treu oder meinem Mann treu. Ich spende für arme Leute in Afrika. Ich bete, ich tue Gutes, ich bin kein schlechter Mensch. Zumindest nicht so schlecht wie mein Arbeitskollege. Der war noch nie in der Kirche und der hat jetzt gerade seine Frau verlassen. Wenn du so denkst, selbstgerecht, dann bist du in guter Gesellschaft. So denken viele Leute. Wir waren gestern auf der Straße wieder, uns mit Menschen über Gott zu unterhalten, war sehr gut, hatten viele gute Gespräche, aber viele Menschen denken so. Ich früher auch. Und es gab eine Gruppe zur Zeit Jesu, die waren super professionell in diesem Denken. Das war ihr Lebensstil, die waren sehr religiös, äußerlich sehr gerecht, haben sich an ganz viele strenge Regeln gehalten, die die Schriftgelehrten aufgestellt hatten. Das waren die Theologen damals, die haben die Tora, das Gesetz Gottes, ausgelegt und kommentiert. Und die haben ganz viele kleine Regeln aufgestellt, damit man ja nicht das Gesetz bricht. Also zum Beispiel im Gesetz heißt es, du sollst den Sabbattag halten, du sollst nicht ehren an dem Sabbat. Und die haben genau die Schrittzahl limitiert, wie viele Schritte du gehen durftest an dem Sabbat. Oder du durftest keine Lasten tragen, das heißt, du musst deine falschen Zähne aus dem Mund nehmen. Oder du durftest auf dem Felsen spucken, aber nicht auf die Erde, weil dann könnte das irgendwie eine Furche ziehen, die Spucke, und das wäre Pflügen und dann hättest du wieder das Gesetz gebrochen. Also ganz viele, viele kleine solche Regeln. Und es gab eine Gruppe von Menschen, die haben eine Hingabe gemacht, das Gesetz Gottes und all diese tausenden dummen kleinen Regeln bis ins kleinste Detail zu halten. Und die Menschen haben diese Leute bewundert als heilige Menschen, sie haben sie verehrt, könnten wir fast sagen, vielleicht so wie irgend so ein ganz strenger Mönch heute. Und diese Leute haben lange Gebete, öffentliche Gebete gebetet, haben regelmäßig gefastet, zweimal in der Woche, haben brav ihren Zehnten dann den Tempel bezahlt. Wenn die das Getreide abgeerntet haben, dann haben sie es abgezählt, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für mich und 1 für den Herrn. Also ganz, ganz streng. Und wenn sie einen Heiden berührt haben, dann haben sie gleich ein Bad genommen. Niemand war so religiös. Niemand war äußerlich so gerecht wie diese Menschen. Und sie wussten es. Sie waren stolz drauf. Sie wussten, ich bin besser als mein Nachbar. Der Name von dieser Gruppe waren die Pharisäer. Bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Also wenn du so denkst, herzlich willkommen, du bist in sehr guter Gesellschaft. Und wenn die Schriftgelehrten und die Pharisäer anwesend waren, bei dem, was Jesus letztes Mal gesagt hat, also er hat es ja nicht letztes Mal gesagt, aber wir haben es letztes Mal durchgenommen, wenn die da anwesend waren, dann haben sie sich gefreut über das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, in Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann sagt Jesus weiter, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, wird groß heißen im Reich der Himmel. Vielleicht ist mit dem geringsten Gebot das zeremonielle Gesetz gemeint. Für die Zuhörer Jesu zu der Zeit galt ja noch das ganze Gesetz. Das war ja noch unter dem alten Bund, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Ich denke, das ist allgemein ein gutes Wort hier für alle, die Gottes Wort verwässern oder wegdiskutieren, auch die moralischen Ansprüche Gottes. Leute, die sagen, oh, das gilt heute nimmer so und was früher Sünde war, ist heute nimmer Sünde. Nee, es ist nicht heil, Gottes Standard zu ändern. Auch ein Wort an alle Bibellehrer, an alle Prediger. Jesus sagt, jeder, der sie tut und lehrt, ist die größere Herausforderung, das Tun, oder? Denn was wir vorleben, das spricht lauter als das, was wir mit dem Mund lehren und predigen. Wenn wir selbst nicht leben, dann wird unsere Predigt kraftlos. Aber hier bis Vers 19 haben die Schriftgelehrten und Pharisäer sich wohl gut gefühlt. Die waren sehr gesetzlich, die haben ganz sicher den Leuten gelehrt, dass sie die Worte Gottes halten müssen. Das war das Allerwichtigste für sie. Und nach ihrem Verständnis haben sie es auch gehalten. Waren die Einzigen, die es gehalten haben. Paulus, er war ein Pharisäer, hat geschrieben in Philipper Kapitel 3, der Gerechtigkeit nach, die nach dem Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Also ich habe das Gesetz perfekt, vollkommen gehalten, rein äußerlich zumindest. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich habe immer den Sabbat gehalten, meine Körner brav abgezählt, all diese Vorschriften, ich bete, ich faste, ich gebe Almosen. Paulus sagt, ich war perfekt in diesen Dingen. Manchmal trifft man heute noch Leute, die sagen, ich habe nicht gesündigt. Und dieser Standard, den die Schriftgelehrten eingeführt haben, der war schwer zu halten. Ich würde sagen, die meisten wären überfordert davon und versagen und sind verzweifelt. Aber scheinbar war es ein Standard, den sie da aufgerichtet haben, der für einige besonders Heilige machbar war. Für die war es möglich, so aus eigener Kraft gerecht zu sein, all diese Regeln zu halten. Und die haben sich dann als die geistliche Elite gefühlt. Und ich meine, wenn das wirklich Gottes Maßstab gewesen wäre, dann wäre es möglich, dass Menschen sich selbst retten können. Aber das, was Jesus jetzt im Vers 20 sagt, das war ganz sicher ein Schocker für diese Leute. Das ist sehr beunruhigend für alle Schriftgelehrten und Pharisäer und Juden und ganz allgemein für alle religiösen Menschen. Da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was? Jesus hat gesagt, haltet die Gebote, und dann sagt ihm Vers 20, aber weit besser als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und es ist keine Kleinigkeit, das ist eine Erlösungsfrage hier. Wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr weitaus gerechter werden als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sonst werdet ihr keinesfalls in den Himmel kommen. Boah. Die Juden, die das gehört haben, die waren ganz sicher geschockt. Gerechter als Schriftgelehrte und Pharisäer? Das ist unmöglich. Für uns heute ist Pharisäer so ein Schimpfwort. Aber damals für die Juden waren es die Vorbilder, das waren die heiligen Männer. Billy Grahams, Mutter Theresas, so in der Kategorie. Geistliche Helden, fast unerreichbar. Es gab ein Sprichwort damals, wo sie gesagt haben, wenn es nur zwei Männer schaffen würden, in den Himmel zu kommen, wäre der eine ein Schriftgelehrter und der andere ein Pharisäer. Das waren die heiligen Männer Israels. Äußerlich betrachtet war es völlig unmöglich, heiliger zu sein oder gerechter zu sein als sie. Wenn das der Maßstab ist, dann hat ja niemand eine Chance, sich selbst zu retten oder durch sein Tun oder sein Nichttun. Vers, der parallel dazu ist, der auch ein Schlüsselvers ist hier für die Bergpredigt, ist im Vers 48, wo Jesus den wahren Maßstab gibt, da sagt er, ihr nun sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab für alle, die in den Himmel kommen wollen. Perfekt sein wie Gott. Und das ist jetzt wirklich unmöglich für uns. Leben wie Jesus, das ist ohne ihn völlig unerreichbar, völlig unmöglich. Was Jesus hier sagt, ist äußere Religiosität, äußerliches Gutsein ist nicht gut genug. Und zwar bei weitem nicht gut genug. Wahre Gerechtigkeit geht viel weiter als äußeres Verhalten. Wahre Gerechtigkeit ist Herzensgerechtigkeit. Gott sieht das Herz. Die Schriftgelehrten haben nur das Äußere gesehen, diese Verhaltensregeln. Die haben eine Werksreligion errichtet und sie haben übersehen, dass Gottes Gesetz das Herz anspricht. Das sehen wir schon im Alten Testament. 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. 5. Mose 10, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und Gehorsam ist ganz sicher ein Teil von Liebe, ein Teil davon, die Folge von Liebe auch. Aber Liebe ist viel mehr als nur äußere Regeln befolgen. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lukas 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Die Pharisäer haben Stress gemacht mit Jesus, weil seine Jünger sich nicht rituell die Hände gewaschen haben, bevor sie gegessen haben. Das war so eine Vorschrift, die sie hatten. Und Jesus im Kapitel 15, in Matthäus 15, antwortet im Vers 11, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort geworfen wird, also die Toilette runtergespült wird, würden wir heute sagen. Und Markus sagt uns, damit hat Jesus alle Speisen für rein erklärt. Was aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, also Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Rituelle Reinigungsvorschriften zu halten oder das Halten von Essensvorschriften, das macht dich nicht wirklich rein oder unrein, wenn du es nicht haltest. Jesus sagt, es geht um weit mehr als ein äußerlich sauberes Leben. Es geht um echte Reinheit, um Reinheit im Herzen. Jesus sieht das Herz, er spricht das Herz an und Gesetzlichkeit ist nicht genug, es bringt es nicht. Es ist wichtig, dass wir das auch im Auge behalten, wenn wir Jüngerschaft praktizieren, andere zu Jüngern machen wollen oder wenn wir unsere Kinder erziehen. Es geht nicht nur darum, dass wir Menschen abrichten, das Richtige zu tun. Behaviorismus nennt man das in der Fachsprache. Und das ist möglich, kann man in Tierversuchen auch zeigen, durch Belohnung und Strafe kann man Tiere, wohl auch Menschen, ganz gut abrichten. Aber das ist nicht genug. Jesus sagt uns, wir müssen auch das Herz ansprechen, wir müssen auch die Einstellung ansprechen. Also es langt nicht nur zu sagen, hey liebes Kind, du hast nicht getan, was ich dir aufgetragen habe, du warst ungehorsam oder du hast deinen Bruder geschlagen. Nee, was ist die Herzenseinstellung dahinter? Liebes Kind, du hast mich gerade nicht geehrt als deinen Vater, als du ungehorsam warst. Du warst selbstsüchtig, du warst vielleicht gerade faul. Deswegen wolltest du nicht gehorchen. Oder du warst gerade eifersüchtig auf deinen Bruder. Das ist keine gute Einstellung. Deswegen hast du ihn geschlagen. Da steckt eine Herzenseinstellung dahinter. Und letztendlich natürlich, du hast Gott nicht geehrt in deinem Herzen. Du hast Gott aus dem Auge verloren. Also was ganz wichtig ist, ist, dass wir die richtige Einstellung lehren und auch vorleben. Und das ist eine hohe Berufung. Ich habe diese Woche eine Mail von einer lieben Schwester bekommen, die hat geschrieben, wir nehmen uns keine Zeit mehr für das, was wirklich wichtig ist. Die Frauen rennen in ihre Kreise, die Männer in ihre Kreise, aber wer gibt sich der mühevollen Aufgabe hin, sein Reich mit seinen Kindern zu Hause zu bauen? Das hat mich sehr angesprochen, das ist prophetisch. Ist nicht so, oft bekommen unsere Familien, oft bekommen unsere Kinder das Schlechteste von uns. Nach der Arbeit, nach der Gemeinde. Und ja, Gemeinschaft ist total wichtig, das stärkt uns. Aber ich würde sagen, ihr Eltern, fühlt euch auch total frei, nicht zu Gemeindeveranstaltungen zu kommen, wenn ihr die Zeit für die Jüngerschaft daheim mit den Kindern in der Familie braucht. Und ihr wisst, was ich meine. Ich meine damit nicht, dass ihr gemeinsam Champions League schaut im Fernsehen. Aber unser Ziel in der Jüngerschaft, unser Ziel in der Erziehung ist auch, dass unsere Kinder das Richtige tun, mit der richtigen Motivation, mit der richtigen Einstellung als Anbetung Gottes. Das ist das Ziel. Wir wissen, du kannst äußerlich das Richtige tun und gehorchen von mir aus, aber mit einer total schlechten Einstellung. Das Kind tut vielleicht, was der Papa gesagt hat, aber sagt, oh Mann, ich hasse den Alten. Ich tue das nur, damit ich ein Eis kriege oder keinen Hausarrest kriege. Und das freut uns nicht als Eltern, oder, wenn die Kinder so denken. Sind äußerlich gehorsam, aber wenn das Herz dahinter ist, dann bringt es nicht wirklich. Ne? Und Gott freut sich genauso nicht, wenn wir eben mit so einer Einstellung dienen, rein äußerlich aus Gesetzlichkeit. Und die Pharisäer waren Heuchler. In Matthäus 23 hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, Vers 27, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, also schön weiß gestrichenen Gräbern, welche außen zwar schön scheinen, aber innen voller Totengebeine und allen Unrat sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeswidrigkeit. Bei Jesus ist der Fokus das Herz. Wenn das Herz nicht rein ist, dann bringt auch der äußere Anstrich nicht viel. Das beeindruckt ihn kein bisschen. Und wenn wir unser Herz reinhalten vor Gott, dann wird automatisch ein reines Leben das Resultat davon sein. Also wir brauchen ein reines Herz, wir brauchen eine Gerechtigkeit in unserem Herzen. Wahre Gerechtigkeit beginnt im Herzen. Und in diesem Sinn, glaube ich, das meint Jesus, in diesem Sinn muss unsere Gerechtigkeit größer sein als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Nicht nur äußerlich im Verhalten, sondern auch im Herzen. Nicht nur ein Anstrich, ein Äußerer, sondern wirklich ernsthaft von innen heraus. Und Jesus wird jetzt 6 Beispiele geben aus dem praktischen Leben. 6 Zitate aus dem Gesetz oder auch aus der Tradition. Und er wird uns dann sagen, wie Gott es wirklich gemeint hat. Die 6 Beispiele sind Mord, Ehebruch, Scheidung, Schwören, Rächen und Nächstenliebe. In Vers 23, im Kapitel 23 hier in Matthäus, wird Jesus sagen, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, also haben die kleinsten Gewürzkörnchen abgezählt, und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht oder die Gerechtigkeit, könnten wir sagen, und die Barmherzigkeit und den Glauben oder die Treue. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Wie gesagt, die Pharisäer waren besonders gut im Halten des zeremoniellen Gesetzes, der Traditionen, der äußerlichen Dinge. Aber Jesus sagt, die wichtigeren Dinge im Gesetz ist Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Treue. Matthäus 7 hat Jesus gesagt, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten, oder wie es Jesus an der anderen Stelle gesagt hat, Gott lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Absicht des Gesetzes. Und die Pharisäer haben vor lauter Gesetzlichkeit und Gewürze zählen und all diesen Kram die Liebe vernachlässigt. Gerecht, barmherzig, treu sein, das ist ein Ausdruck von Liebe. Und vielleicht sind diese 6 Beispiele, die Jesus uns hier gibt, auch jeweils 2 Illustrationen für diese Dinge. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, wollen wir uns die nächsten Wochen ansehen. Die ersten 2, hoffentlich heute. Wir können sagen, da geht es um Gerechtigkeit. Nicht nur um Gerechtigkeit, aber es geht um Gerechtigkeit. Das sind 2 Zitate aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten. Das erste Beispiel, was Jesus hier herausgreift, im Vers 21, ist das Gebot, du sollst nicht morden. Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Und Gott hatte nicht prinzipiell etwas gegen das Töten von Menschen. Das sehen wir aus dem Alten Testament, zum Beispiel Todesstrafe. Aber er hat etwas gegen Mord. Die Frage ist, was ist der Unterschied? Das eine ist, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, gerecht. Der Mörder bekommt seine gerechte, ihm zustehende Strafe, die er verdient hat, nach hoffentlich einem gerechten Gerichtsprozess. Auf der anderen Seite, Mord ist das willkürliche Töten von einem Menschen aus Hass oder aus politischen Gründen oder habsüchtigen Gründen, Eifersucht, diesem Zeug. Und das ist Unrecht. Und diese Ungerechtigkeit stört Gott. Und wenn wir jetzt den Vers 21 lesen und den rein äußerlich verstehen, sind wir gut aus dem Schneider, oder? Da können wir selbstgerecht sein und uns an die Schulter klopfen und sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich hoffe, dass von euch noch nie jemand einen anderen Menschen ermordet hat. Ich würde mal davon ausgehen, die meisten nicht. Und ich denke auch die Pharisäer nicht. Wahrscheinlich könnten die meisten von uns sogar sagen, ich hatte noch nie wirklich ernsthaft den Wunsch, jemanden umzubringen. Ich meine, manchmal reden wir so, ich könnte ihn umbringen, aber eigentlich ist es nicht wirklich der Wunsch unseres Herzens. Also in diesem Sinn ist dieses Gebot, du sollst nicht morden, eigentlich ein relativ einfaches Gebot für uns. Die meisten von uns haben kein Problem, äußerlich verstanden. Aber Jesus wird uns gleich sagen, dass diese Ungerechtigkeit schon viel früher anfängt und in viel kleineren Vergehen sich manifestiert. Nur weil du noch nie jemanden umgebracht hast, heißt noch lange nicht, dass du gerecht bist. Vers 22. Ich aber sage euch, da sehen wir die Autorität, die Jesus beansprucht, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Und aus dem Kontext ist klar, dass es hier um ungerechten Zorn geht. Also wir sind zornig aus Stolz oder Neid oder Eifersucht, diesen Dingen. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist so ein abschätziger Ausdruck, also Dummkopf, Hohlkopf, Blödmann, sowas in die Richtung, wertloses Individuum, Geringschätzung von Mitmenschen, ungerechte Anschuldigungen, abschätzig von ihnen denken und reden. Wer das tut, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Das war das oberste Gericht in Israel. Wer aber sagt, du Narr, Also entweder du Verrückter oder du Gottloser, das waren auch die Narren in der Bibel. Also wenn du ungerechtfertigt den Charakter einer Person angreifst, kritischer bist mit deinem Mitmenschen, als er es verdient hat, dann sagt Jesus, dann wirst du der Hölle des Feuers verfallen sein. Feuriges Gericht. Hölle ist das Wort Gehenna. Kommt von dem Hinnom-Tal, das war die Müllhalde, wo der Müll verbrannt wurde vor Jerusalem, vor den Stadtmauern, wo auch die Leiber der hingerichteten Verbrecher geworfen wurden. Und Jesus verwendet das als Bild für das ewige Gericht. Okay, Leute, wenn wir jetzt den Maßstab anlegen, wer von uns kann dann noch sagen, dass er unschuldig ist, dass er immer gerecht gelebt hat? Seht, der Mord beginnt im Herzen und bereits ungerechter Zorn oder Geringschätzung von Mitmenschen ist falsch und ist Sünde. Und die Anwendung gibt Jesus uns in Vers 23 und Vers 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, also du gehst in den Tempel, um Gott anzubeten, und du dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also du hast ihm irgendwie Unrecht angetan, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Also Versöhnung, versöhne dich mit deinem Bruder, das hat Vorrang vor Anbetung oder religiösem Ritual. Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, was es bedeutet, will ich heute nicht tiefer drauf eingehen. Vers 25, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Also du bist auf dem Weg im Gericht in diesem Bild, weil du deinem Mitmenschen irgendein Unrecht angetan hast und er hat dich angezeigt. Also du hast deinen Bruder übers Ohr gehauen oder belogen oder betrogen, hast vielleicht was kaputt gemacht und es nicht ersetzt, wie auch immer. Die Pharisäer waren Meister darin, die haben ganze Systeme erfunden, wie man sowas legal tun darf. Werden wir auch noch sehen im Matthäus-Evangelium. Also zum Beispiel haben sie gesagt, wenn du deinen Besitz dem Tempel weist, dann musst du deine Eltern nicht versorgen, die Alten, dann musst du dich nicht mehr um sie kümmern. Oder wenn du beim Tempel schwörst, dann musst du dein Wort nicht halten. Aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst, dann musst du es halten. Lauter so Hintertürchen sich aufgemacht, damit sie eigentlich das Gesetz brechen können. Und für sie war das Ritual wichtiger als die persönliche Beziehung zu dem Bruder. Die haben auf die meisten Menschen herabgesehen. Manche denken heute noch so, dass Religiosität, Ungerechtigkeit auf der Arbeit oder falsche Einstellungen entschuldigt, dass sie das irgendwie von den Konsequenzen befreit. Ich gehe in die Kirche am Sonntag, ich mache hier meine Sachen. Und Jesus wird sagen, nee, erwarte nicht, dass Gott dich vor den Konsequenzen deines ungerechten Handelns befreit, weil du in Gottesdienst gehst oder weil du in die Gemeinde gehst und betest oder spendest. Denk nicht, dass du ein guter Christ sein kannst, wenn deine Beziehungen nicht versöhnt sind. Wenn du nicht wieder gut gemacht hast, wenn dein Bruder was Ungerechtes angetan hast. Also denk nicht, dass Religiosität irgendwie die Ungerechtigkeit in deinem Herzen überdecken kann oder das irgendwie okay machen kann. Wenn du vor den Herrn kommst, um ihn anzubeten, um zu loben und zu preisen und du erinnerst dich dran, dass du jemanden verletzt hast, dass du ihm Unrecht angetan hast, dass du unversöhnt bist mit jemandem, dann bring das zuerst in Ordnung. Geh hin. Bitte um Vergebung, versöhne dich. Lass es erst gar nicht so weit kommen, dass du vor Gericht oder sonst irgendwo angeklagt wärst. Zweites Beispiel, das Jesus herausgreift, ist Ehebruch. Es ist auch ein Unrecht, wenn du den Mann oder die Frau deines Nächsten nimmst, auf die du kein Anrecht hast. Also es ist viel mehr als nur Ungerechtigkeit. Es ist auch sexuelle Unreinheit und so weiter, aber es ist auch Unrecht. Nicht nur gegen deinen Mann und deine Frau, auch gegen den Partner dieser anderen Person, mit der du Ehebruch begehst, und vor allem auch gegen Gott. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn er sie nur ansiehst, sie zu begehren. Er sagt hier nicht, wenn dir eine schöne Frau oder ein attraktiver Mann über den Weg läuft oder auf den Bildschirm springt und irgendein Gefühl kommt bei dir hoch oder ein blöder Gedanke. Das ist ein Stück weit normal, dass wir Schönes begehren. Das ist noch Versuchung. Da kannst du sagen, okay Herr, danke, wow. Du hast diese Frau wunderbar gemacht, schön gemacht, du bist wunderschön, Herr, aber sie ist nicht meine und kann sich abwenden. Dann ist es gut. Luther hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinem Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Aber was Jesus hier anspricht, ist ein bewusstes Hinsehen. Du weißt, dass diese Person da ist und du schaust wieder hin, um dich irgendwie an ihr zu begeilen. Ich weiß nicht, wie ich schöner sagen kann. Die Frau in Gedanken auszuziehen, irgendwo romantischen Fantasien nachzuhängen, sexuellen Fantasien. Jesus sagt, wenn du das tust, dann hast du schon Ehebruch mit ihr begangen, in deinem Herzen. Dann hast du ihrem Ehemann oder ihrem zukünftigen Ehemann und deiner Frau und Gott Unrecht angetan. Dann hast du sie schon missbraucht. Ihr wisst, 1. Korinther Kapitel 7, da sagt der Herr uns, dass der Leib deiner Frau oder deines Mannes dir gehört und dass dein Leib deiner Frau oder deinem Mann ausschließlich allein gehört oder dem zukünftigen. Nicht mal dir selbst gehört dein Leib. Zuallererst natürlich Gott. Gehören wir mit Leib und Seele. Aber der Herr sagt, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ebenso verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also Ehebruch beginnt nicht erst dort, wo du mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann flirtest oder ins Bett gehst, schon viel früher. Jesus sagt schon, dieser zweite begehrende Blick ist schon Sünde und muss als solche bekannt werden. Und der praktische Punkt für uns ist, wenn wir versucht sind, dann müssen wir natürlich schon viel, viel früher anfangen, bevor wir ins Bett steigen mit irgendjemandem, schon bei dem ersten Gedanken, den müssen wir gefangen nehmen und damit umgehen. Also spielen wir mit dem Feuer. Und wieder, wenn wir jetzt diesen Maßstab, den Jesus uns gibt, anlegen, wer von uns könnte sagen, ich bin kein Ehebrecher im Herzen? Wenn wir das Gesetz Gottes nur äußerlich verstehen, so wie die Schriftgelehrten das interpretiert haben, dann ist es wieder ein relativ leichtes Gesetz. Relativ einfach zu halten. Und die meisten Pharisäer hätten gesagt, ich habe noch nie Ehebruch begangen. Denken die meisten von uns auch. Aber wenn wir es richtig, wenn wir es geistlich verstehen, dann spricht es uns schuldig, oder? Dann killt es unsere Selbstgerechtigkeit. Dann treibt es uns zu Jesus und genau das ist der Zweck des Gesetzes. Paulus, der Pharisäer, der gesagt hat, ich bin untadelig geworden dem Gesetz nach, schreibt im Römer 7, das Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Hab und Gut oder seine Frau das hat ihn gekillt. Weil das Begehren ist was Inneres, das spricht das Herz an. Also nicht erst mit der Frau deines Nächsten zu schlafen ist Sünde, sondern sie zu begehren. Nicht erst zu klauen ist Sünde, sondern den Besitz deines Nächsten zu begehren. Wenn da Neid ist in deinem Herzen. Habsucht. Und das war in den 10 Geboten. Du sollst nicht begehren. Das haben die Schriftgelehrten irgendwie ignoriert, übersehen, wegdiskutiert. Und manche gebrauchen selbst diese geistliche Auslegung des Gebots als Ausrede, um zu sündigen. Die sagen dann, naja, ich habe eh schon Ehebruch begangen in meinem Herzen, also kann ich ja gleich genauso gut mit ihr ins Bett steigen. Ist eh schon egal. Bin eh schon schuldig, also schlafe ich gleich mit ihr. Das ist totaler Humbug natürlich. Genauso wie beim ersten Punkt. Wenn du sagen würdest, oh, ich bin zornig, also kann ich ihn gleich ermorden, ist eh egal, ist eh gleich. Ist natürlich Blödsinn. Wir verfehlen die ganze Predigt von Jesus, wenn wir so argumentieren. Das offenbart unser böses Herz. Natürlich ist Ehebruch schlimmer als, praktizierter Ehebruch schlimmer als nur Lust im Herzen. Und natürlich ist Mord schlimmer als nur schlechte Gedanken oder Zorn über deinen Bruder. Hat eine größere Schuld, hat auch eine größere Konsequenz natürlich und größere Zerstörung. Aber der Punkt, den Jesus hier macht, ist, dass beides Sünde ist und dass Zorn im Herzen die Einstellung eines Mörders ist. Und dass Ehebruch in den Gedanken der Wegbereiter von praktiziertem Ehebruch ist. Davon, dass du wirklich mit der Frau oder dem Mann deines Nächsten ins Bett steigst. Also Jesus geht einfach einen Schritt weiter, wo die Sünde beginnt und er sagt, es ist im Herzen. Wahre Gerechtigkeit, wahre Reinheit beginnt im Herzen, in unseren Gedanken. Und die praktische Anwendung von Jesus hier ist Vers 29 und Vers 30. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Ganz schön krass, oder? Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Leg sie nicht neben dich hin, wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Okay, Leute, das ist Bildsprache. Das ist das Stilelement der Übertreibung. Also bitte nicht das in irgendeiner falschen Art es wörtlich nehmen und sich selbst verstümmeln, das bringt nichts. Es gab einen Kirchvater, der hieß Origenes, der hat sich selber kastriert und hat dann herausgefunden, dass er noch immer Lust hatte in seinem Herzen. Also Leute, das ist tragisch, das ist sinnlos, wenn wir uns in unserem Leib selbst verstümmeln, okay? Es ist Bildsprache, die Jesus hier gebraucht. Unsere Hände, unsere Augen sind nicht die Quelle, die Ursache von Sünde. Jesus hat gerade davon gesprochen, wo die Quelle von Sünde ist, nämlich hier in unserem Herzen. Unsere Augen, unsere Hände sind Werkzeuge des Herzens oder des Willens. In Matthäus 6 spricht Jesus darüber, dass das Auge die Lampe unseres Leibes ist. Das Auge ist ein Bild für Erkenntnis, für unser Denken, mentale Prozesse. Und die Hände sind natürlich symbolisch für das, was wir praktisch tun. Also was sagt Jesus hier? Erstens, Jesus sagt, Sünde ist super ernst. Sünde ist tödlich. Es geht um Himmel und Hölle, es geht um dein ewiges Heil. Also wenn du eine lässige Einstellung der Sünde gegenüber hast, so ein bisschen Porno gucken, ein bisschen Mädels abchecken, ein bisschen flirten im Internet, ist eh alles anonym, ist eh alles im Verborgenen, das meiste ist eh nur bei mir im Kopf. Ein bisschen Zorn, ein bisschen Unversöhnlichkeit, ein bisschen runterschauen auf andere. Nee, Jesus sagt, halt, wach auf, dein ewiges Leben ist in Gefahr. Wenn du mit Sünde spielst, dann spielst du mit deinem Leben. Und meistens nicht nur mit deinem eigenen. Wir sündigen ja meistens nicht allein. ziehst auch andere mit runter. Galater 5 sagt uns, auch wieder so eine Aufzählung von Beispielen, Ehebrecher, Unreine, Habsüchtige, Eifersüchtige, Neidische und so weiter. 1. Korinther 6 fasst es als Ungerechte zusammen, werden das Reich Gottes nicht erben. So sieht's aus. Und Paulus schreibt da weiter, solche seid ihr gewesen. Jesus will uns verändern. Wahrer, rettender Glaube ist lebensverändernd. Ja, wir sind nicht perfekt, aber wir haben eine ganz andere Herzenseinstellung der Sünde gegenüber. Jesus hat gesagt, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. So sieht es in einem Christen aus. Wenn du sagst, mir ist es egal, dann musst du wirklich mal genauer anschauen, ob du wirklich im wahren Glauben stehst. Zweite, was Jesus uns hier sagt, wir müssen kompromisslos, und zwar radikal kompromisslos mit Sünde und Versuchungen umgehen in unserem Leben. Wir müssen kompromisslos aus unserem Leben entfernen, was uns eine Versuchung darstellt. Wir müssen gewillt sein, Opfer darzubringen, um rein zu bleiben. Also wenn es der Fernseher ist, dann schmeiß ihn raus, schneid ihn ab, das Kabel und schmeiß ihn raus. Wirf ihn weg. Wenn es das Internet ist, dann schmeiß es raus oder mach dir einen Filter, dass dieser Kram gar nicht auf deinen Bildschirm kommt. Wenn Facebook dich zur Sünde verführt, zum Tratschen und negativ und allen Dingen, hey, schneid es ab, wirf es raus, mach einen Cut. Vielleicht heißt es, dass du nicht ins Schwimmbad gehst, wenn du damit umgehen kannst. Wenn es die Sekretärin ist, die dich anmacht, such dir einen neuen Job. Wenn es deine Karriere ist, die dich korrumpiert, dann such dir irgendeine neue. Es ist es nicht wert. Und es gibt da keine Regeln. Jeder ist ein bisschen anders gepolt. Wir alle sind Sünder. Aber wir sind alle ein bisschen unterschiedlich gepolt in unseren Schwachheiten, was eine Versuchung für uns ist. Aber der Punkt, den Jesus macht, ist, wenn du merkst, du kannst einer Versuchung nicht widerstehen, da ist was in deinem Leben, was dich ständig runterzieht und zu Fall bringt, dann schneid es ab und wirf es weg. Die Ewigkeit ist wichtiger als irgendein kurzfristiger Kick oder Unterhaltung oder eine Karriere oder eine Freundschaft. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was raus muss? Und wenn dem so ist, dann hat der Heilige Geist schon zu dir gesprochen. Dann weißt du, was es ist. Okay, dann tu das, was Jesus dir sagt. Schneid es ab und wirf es weg. Befrei dich von diesem Ballast, der dich runterzieht. Nochmal zur Zusammenfassung, die Anwendungen von unserem heutigen Text. Erstens, flirte nicht mit der Sünde, geh radikal mit Versuchungen um. Zweitens, wenn du unversöhnte Beziehungen hast, dann suche Versöhnung. Wenn du jemandem Unrecht angetan hast, dann versuche es wieder gut zu machen. Dritter Punkt, Religion, Gesetzlichkeit, deine Werke, deine eigenen Leistungen können dich nicht retten. Du kannst dich nicht retten, nur Jesus kann es. Er hat am Kreuz für deine ganze Lebensschuld bezahlt, nachdem er ein perfektes, sündenloses Leben gelebt hat, was du nicht leben kannst. Das hat er für dich gegeben, damit du seinen Platz einnehmen kannst, den Platz des Sohnes und der Tochter. Paulus schreibt in Philipper 3, ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung, wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz darauf, zu Jesus Christus zu gehören. Natürlich könnte ich mich auch auf menschliche Vorzüge berufen. Wenn andere Grund haben, darauf zu vertrauen, hätte ich das noch viel mehr. Ich wurde beschnitten, als ich 8 Tage alt war. Von Geburt bin ich ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer reinster Abstammung. Und was das Gesetz betrifft, gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Dem Eifer nach war ich ein unerbittlicher Verfolger der Gemeinde und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Früher hielt ich diese Dinge für Gewinn, meine Selbstgerechtigkeit. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Wörtlich als Dreck, aber das schreibt man nicht in die Bibel. Nur er besitzt Wert für mich und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich aus dem Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Und vierte Anwendung für heute, Sprüche 4, Vers 23 nochmal. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Unser Problem ist, oder ein Problem von uns ist, dass wir oft an Äußerlichkeiten hängen bleiben, so wie die Pharisäer. Dass das wichtig ist, was andere sehen können. Wir sind der Heuchler. Dass wir nicht an dem hängen, was nur Gott sehen kann. Und das ist das Wesentliche, das ist unser Herz. Und vor ihm leben wir vor allem. Er ist der Wichtigste. Und was wir in unserem Herzen denken und fühlen, unsere Motivationen, das ist, was wir wirklich sind. Und das ist, was wirklich wichtig ist. Also behüte dein Herz. Wenn dein Herz recht ist, wird dein Leben recht sein, und zwar unabhängig davon, ob Menschen dich sehen oder nicht sehen, weil du vor Gott lebst in seiner Gegenwart. Also lass uns keine Pharisäer sein, okay? Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Es schneidet wie immer unsere Herzen und trennt zwischen dem Menschlichen und dem Geistlichen. Und wenn wir ehrlich sind, es schwirren so viele falsche Philosophien und Gedanken in unserer Welt herum und wir sind nicht unbeeinflusst davon. So bitte ich, Herr, erneuere unser Denken. Gib uns ein neues Herz, einen neuen Geist, Herr. Das hast du schon getan, weil du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Aber erneuere unser Denken. Und ich bitte dich, wirke durch deinen guten Heiligen Geist an uns. Wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Wir wissen, wir predigen hier nicht Selbstreformation oder so irgendwas. Wir wissen, wir brauchen dich. Aber Herr, wir wollen Ja sagen dazu und uns danach ausstrecken, nach Reinheit, nach Gerechtigkeit in unserem Herzen. Dir zur Ehre, als dem Herrn. Das ist, was dein Wort uns sagt. So stärke uns, fülle uns, verändere du uns, Herr, dir zur Ehre und uns zum Heil. In Jesu Namen. Amen. Amen.